Hallo Brian.
Hallo Chiara.
Wir sitzen hier ziemlich gemütlich in einem Haus an der Nordsee auf einem Sofa, sehr podcasty, I guess, und wollen heute über Philosophie und Philosophie-Themen reden, weil das ist ja so ein bisschen dein Spezialgebiet, oder?
Ja, also ist ganz interessant. Ich promoviere natürlich in Philosophie, insofern würde man jetzt erstmal denken, klar. Es ist ein bisschen so, ich bin kein Moraltheoretiker und die meisten Motions im Debattieren in dem Bereich werden irgendwie im Bereich Moraltheorie gestellt. Und da habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich durch das Studium zwar so ein paar Basics weiß, aber dann weiß man erstmal alles, was man da nicht weiß in dem Gebiet. Deswegen habe ich so ein bisschen Angst, jetzt darüber zu sprechen, aber ich hoffe mal, dass es trotzdem interessant wird und vielleicht
Ja,
hilfreich.
wir kriegen das hin. Wir versuchen ja auch immer zu flaggen, wenn wir irgendwelche Sachen nicht wissen oder jetzt nicht die Mega-Expertise da drin haben oder so. Ich glaube, du hast mir schon mal erklärt oder versucht zu erklären, was das Thema deiner Dissertation ist. Und ich habe so 10% verstanden, glaube
Ja, ich habe höchstens 12% verstanden.
ich.
Also grob mache ich was im Bereich Wissenschaftstheorie und insbesondere befasse ich mich mit Kausalität. Und ganz grob geht es darum, wie funktioniert Kausalität zwischen den Bereichen, die die verschiedenen Einzelwissenschaften beschreiben. Also wie funktioniert zum Beispiel Kausalität zwischen etwas, was die Physik beschreibt, ein physikalisches Phänomen und einem biologischen Phänomen.
Das klingt mega spannend auf jeden Fall. Okay, dann gehen wir mal rein in die Philosophie-Motions. Und die erste Frage ist: Was ist eine Philosophie-Motion, die du entweder sehr cool fandest oder die du selber gestellt hast, wo du sagst, da hast du Bock, irgendwie ein bisschen was drüber zu sagen?
Ja, ich würde gerne mal über eine sprechen, die ich selbst gestellt habe. Ob die cool ist, das müssen dann die HörerInnen für sich selbst entscheiden. Die wurde relativ kürzlich gestellt auf der Campusdebatte Köln von einem Panel bestehend aus zwei Philosophinnen, also aus mir und Marion Seiche und Joshi Lacy war auch noch dabei. Fragte übrigens mal den über den Prozess dieser Motion. Ist ein bisschen traumatisiert. Aber es war eine Variante des Trolley-Problems. Und das Szenario haben wir dann auf dem Factsheet wie folgt beschrieben. Fünf Oberstufenschülerinnen haben sich dafür entschieden, eine Abkürzung über die Gleise zum nächsten Bahnhof zu nehmen. Ein Güterzug rast heran und droht die Oberstufenschülerinnen zu überfahren. Ein Weichensteller erkennt die Gefahr und kann den Güterzug auf ein Nebengleis umleiten, sodass dort zwei Gleisarbeiter überfährt, die stattdessen zu Tode gekommen werden. Der Weichensteller hat Kenntnis von den stattfindenden Gleisarbeiten und dass dort die zwei Arbeiter zu Tode kommen würden. Und dann das Thema, handelt der Weichensteller moralisch richtig, wenn er die Weiche umstellt?
Ja, also vielleicht für diejenigen, die das Trolley-Problem grundsätzlich nicht kennen. Ich glaube, in dem ursprünglichen Problem ist es so, der Zug rast heran und es sind fünf Leute auf dem Gleis und der kann es umstellen und es fährt auf eine, also es überfährt dann eine andere Person. Das ist natürlich eine Modifikation, die sehr, sehr spannend ist. Ich würde einfach mal ganz kurz sagen, was ich dazu denke, damit du dann sagen kannst, wie, dass ich falsch liege.
Ja.
Nein. Ich glaube, es hat ja mehrere Ebenen sozusagen. Einmal diese grundsätzliche Abwägung zwischen fünf Leben versus zwei Leben. Dann die Abwägung zwischen Oberstufenschüler, klingt erstmal, als wären es, weiß ich nicht, Leute zwischen 16 und 18, also jüngere Menschen, versus Gleisarbeiter, die natürlich dann älter sind, sagen wir mal, keine Ahnung, 40 oder so, womit du irgendwie auch noch den Faktor Lebenszeit, die vor einem liegt, hast. Und dann natürlich der ganz große Punkt von Verantwortung im Sinne von, die OberstufenschülerInnen haben sich entschieden, über die Gleise zu gehen, wissentlich der Gefahr. Also man kann davon ausgehen, dass Leute zwischen 16 und 18, dass ihnen bewusst ist, dass über Gleise zu latschen jetzt nicht die beste Idee ist. Gegenüber den Gleisarbeitern, die ja, also ich meine, in dem Wissen eigentlich dort arbeiten, dass dort dann dem Zeitpunkt keine Züge fahren, sich auch darauf verlassen, dass das so stattfindet.
Ja, ich habe also wichtige Komponenten erkannt. Gerade der Punkt mit der Eigenverantwortung der Oberstufenschülerin, das war uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wir haben lange überlegt, ob wir das hineinnehmen in die Debatte und in welcher Form. Also ich glaube, im ursprünglichen Vorschlag, den wir mal auf den Tisch hatten, ist, dass da einfach ein Zug ist, ein Personenzug, der ungünstigerweise dort irgendwo auf den Gleisen steht und darauf wird gerade zugesteuert. Und so ein bisschen, Marion Seiche als Moralphilosophin auch, die hatte so den Eindruck, das wäre schon auch eine ausgeglichene Debatte. Und mein Eindruck war eher,
Warte, dass er auf einen Personenzug zufährt, wo
ja,
fünf Leute drin
nee,
sind,
wo
oder?
auch mehr Leute drin sind.
Okay,
Ja.
okay.
Und Da war mein Eindruck, zumindest in der Debattierszene scheint mir das nicht die ausgeglichene Debatte zu sein, weil wir
Also
doch starke.
was ist da die Abwägung? Der Zug fährt auf einen Personenzug zu, also wo mehrere Leute drin
Ja,
sind, oder Gleisarbeiter dann?
genau, ja.
Ah, okay.
Ja. Und das schien mir so ein bisschen, ja, ein bisschen unausgeglichen. Also man hat es dann in so
Ja.
Diskussion rausgearbeitet. Vielleicht nicht absolut gesehen. Also ich weiß nicht, wie die Intuition so in der durchschnittlichen, beim durchschnittlichen informierten Zeitungsleser sind. Aber mein Eindruck war, in der Debattierszene haben wir doch eine starke Intuition gegen Utilitarismus. So nach dem Motto, naja, mehr Personen versus weniger Personen.
Ja.
Ja, und deswegen haben wir dann überlegt, wie können wir aber das ein bisschen moralisch interessanter machen, indem wir eben sagen, okay, die Leute sind ein bisschen selbst dafür verantwortlich, wo die sind. Und da hatten wir dann auch ursprünglich mal noch ein anderes Extrem erwogen, dass das nicht 5 OberstufenschülerInnen waren, sondern ein Junggesellenabschied. Dann dachten wir aber, es wird vielleicht schwer fallen, genug Sympathie mit dem Junggesellenabschied aufzubringen. Und so sind wir dann bei den
Ja.
OberstufenschülerInnen gelandet,
Ja.
wo man dann einerseits sagen kann, die haben natürlich eine gewisse Verantwortung, die sind keine Kinder mehr, ne? Es ist ja auch in einem Alter, wo die schon strafmündig wären und so weiter. Trotzdem sind die natürlich nicht erwachsen und können Gefahren noch nicht perfekt abschätzen. Das heißt, man kann sich auch ein bisschen auf der Gegenseite in einem Rebuttal damit auseinandersetzen.
Ja.
Und ja, das waren so die Überlegungen.
Ja, ich fand es auf jeden Fall eine sehr coole Adaption des Trolley-Problems. Ich glaube, das Grundsätzliche hat man ja oft schon öfter mal debattiert. Vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt noch nicht so mega tief into Moralphilosophie sind. Wir wollen ja, versuchen ja auch immer, dass Erstis oder Leute, die noch nicht so lange dabei sind, auch was mitnehmen können. Brian, was ist denn Utilitarismus genau?
Oh, ja, genau, das ist dann immer der Punkt, wo ich mir denke, ui, da müsste man mal einen Moralphilosophen oder eine Moralphilosophin fragen. Also grob ist Utilitarismus, wenn man jetzt mich fragt mit meinem bescheidenen Wissen dazu, eine konsequentialistische Ethik, das heißt, die bewertet eben Handlungen mit Blick auf ihre Konsequenzen, mit Hinblick auf ihre Auswirkungen. Und der Maßstab ist dann sozusagen, eine Handlung ist gut, wenn sie ja irgendeine Form von Glück, Wohlbefinden maximiert. Also Utility könnte man nur am neutralsten sagen. Und eben irgendwas Schlechtes, sowas wie Leid, Negative Utility minimiert. Und dann ist sozusagen die beste Handlung, die größtmögliche Utility für die größtmögliche Anzahl von Personen hervorbringt. Und das ist dann auch die moralisch gebotene Handlung.
Ja, also meines Wissens, und ich habe ja jetzt noch weniger Wissen als Brian, gibt es dann auch, also ich glaube, es ist eine sehr gute Erklärung des Grundprinzips Utilitarismus. Meines Wissens gibt es dann noch so sehr viele Spielarten davon, also Regelutilitarismus, hedonistischer Utilitarismus. Wie sagen die EAs, Suffering-Focused Utilitarianism und so weiter. Also ja, sehr, sehr interessant auch. Und dem gegenüber steht im Debattieren die weniger oft genutzte Moralphilosophie, glaube ich, zumindest klassischerweise, weil sie auch schwieriger zu erklären ist, die Deontologie.
Ja, das ist auch so eine klassische Gegenüberstellung, wie man sie so im Schulunterricht Philosophie findet oder auch in Einführungsvorlesungen in Universitäten. Deontologie häufig assoziiert mit dem deutschen Philosophen Immanuel Kant, wo erstmal die Grundunterscheidung ist, dass es nicht um die Konsequenzen der Handlungen geht, sondern um die Intention der Handlung, wenn man so will. Und so wie Kant dann das formuliert, so eine Handlung ist dann moralisch gut oder moralisch richtig, wenn sie sozusagen basiert auf der Intention, dass aus ihr ein allgemeines, gültiges Moralgesetz entstehen könnte.
Ich glaube, dass dieses klassische Beispiel, was Kant ja dann immer zu Lasten gelegt wird, ist das, wo er sagt, wenn jetzt jemand bei mir klingelt und fragt, versteckt sich dein Freund hier irgendwo und diese Person den offensichtlich ihm Schaden zufügen möchte oder ihn sogar töten möchte, selbst dann dürfe man nicht lügen, weil
Ja.
Lügen eben nach diesem Gesetz dann eine
Ja,
schlechte Idee
das ist
wäre.
interessant, was manchmal falsch verstanden wird, auch in der Debatte, die ich so debattiert habe, dass man irgendwie das, warum nicht Kant einfach sagen könnte, ja gut, aber unter den Bedingungen
Ja.
ist es dann schon okay zu lügen, das können wir auch irgendwie in einem allgemeinen Gesetz formulieren. Aber es ist wirklich wichtig, dass Kant so nicht verstanden werden will. Er hat tatsächlich einen Aufsatz geschrieben über ein vermeintliches Menschenrecht zu lügen und da bespricht er auch den Fall und sagt, nee, man muss auch wirklich hier die Wahrheit sagen, bisschen hanebüchenes Rebuttal an ein paar Stellen, als eigentlich Er will wirklich so verstanden werden und die konstruktive Idee ist zu sagen, dass, also erstmal, man muss das mit diesem allgemeinen Gesetz sehr ernst nehmen. Ne? Also er mag nicht so gerne Grauzonen. Ne? Man kann nicht sagen, so Lügen ist falsch, aber es kommt drauf an. Also es muss ein allgemeines Gesetz, sage ich mal, geben, dass Lügen falsch ist. Und das ist für ihn eine sogenannte vollkommene Pflicht, denn er sagt, sage ich mal, eine Welt, in der es kein allgemeines Gesetz gibt, die Wahrheit zu sagen und nicht zu lügen, dort wird sozusagen das Prinzip oder so das Konzept der Wahrheit so stark kontrakariert, dass so eine Welt nicht sinnvoll funktionieren könnte.
Ich glaube, es gibt noch eine, ich habe mal gehört, ne, also jetzt Chiara hat gefährliches Halbwissen, es gibt noch eine dritte moralphilosophische Strömung, die sich irgendwie Virtue Ethics oder so nennt. Ja. Ich erinnere mich nur, dass ein Streitkultuler mal einen Workshop gegeben hat und gesagt hat, also es gibt zwei moralphilosophische Strömungen, die utilitaristische, das ist die richtige, dann noch die deontologische und dann gibt es noch diese Virtue Ethics Leute, aber das sind Spinner.
Ja, mit Virtue Ethics, da kenne ich mich auch persönlich am wenigsten aus. Also es hat eine lange Tradition in der Philosophie. Aristoteles ist zum Beispiel ein prominenter Vertreter. Da geht es so ein bisschen nicht direkt um die Intention, aber so ein bisschen um was Ähnliches. Da geht es darum, um den Charakter, was für eine Art Mensch man sein möchte. Ja, und dann möchte man so gemäß bestimmten Tugenden leben. Und sozusagen ein tugendhaftes Leben ist das dann, was einen charakterlich ausmacht und wenn man sozusagen die Handlung macht, die einen zu einem guten menschlichen Charakter machen, sind da Gruppierchen. Aber das dafür würde ich jetzt zum Beispiel nicht meine Hand für ins Feuer legen, weil ich mich damit wirklich wahnsinnig schlecht auskenne. Insbesondere mit Moralphilosophie der Antike habe ich sehr, sehr wenig am Hut.
Nice. Jetzt haben wir den Moralphilosophie-Exkurs ja fast schon abgehakt, den wir eigentlich als zweites machen wollen. Aber ich dachte, wir reden vielleicht nochmal über Themen, die wir interessant fanden, Philo-Themen, die wir interessant fanden. Du hast in der Vorbereitung auf diese Folge, die extrem präzise und langwierige 10 Minuten gedauert hat, wir haben beide schon eine Weile drüber nachgedacht. Ich habe Brian schon am Anfang der Woche gebeten, mit mir einen Podcast aufzunehmen.
Naja, wir sind Debattierer, 15 Minuten Vorbereitungszeit und ab dafür.
Du hast gesagt, auf dem Zwischen den Jahren-Turnier wärst du auch einer spannenden Motion begegnet.
Ja, das war wirklich sehr spannend. Das war das Finalthema. Und da gab es den Factsheet auf Latein, das erspare ich euch jetzt.
Aber Factsheet auf Latein?
Ja.
Cool, also okay.
hat keiner verstanden. Ich weiß auch immer noch nicht, was es heißt. Hat mir noch keine Mühe gemacht, das bei
DeepL einzugehen.
Marina, Susanna und Yoshi, glaube ich.
Ah, okay, krass. Krass, hatte ich nicht für die großen Lateiner. Also wusste ich nicht, dass sie alle so gut Latein können, offenbar. Aber nein.
Ja, die Motion war dann aber zum Glück auf Deutsch, die Debatte auch.
Wobei ich Victor zugetraut hätte, so aus Prinzip die Debatte auf Latein zu führen.
Ja, Victor war da mit seinem Bruder auch im Team. Ja. Seinen damals 15-jährigen Bruder, glaube ich. Der hätte es, glaube ich, auch auf Latein machen können. Aber der Rest hat es ihn überfordert. So, aber das Thema war, dieses Haus glaubt, dass es richtig und ehrenvoll für Staatsoberhäupter ist, mit ihrem Vaterland zu fallen.
Okay, krass. Ich frage mich, debattiert man das dann so abstrakt? Also ich hab die Debatte nicht gesehen, als kurze Side-Note dazu. Debattiert man das dann abstrakt? Debattiert man über ein abstraktes Staatsoberhaupt, das mit seinem Land fällt oder nicht? Oder habt ihr es an irgendwas Spezifisches angeknüpft,
historisch? Ich sag mal, Mann nicht, ich schon. Nee, also ist sehr unterschiedlich angegangen worden. Gerade auf der eröffnenden Hälfte war es so ein bisschen, wir legen jetzt die klassische Debattierschablone oder machen so ein bisschen das Debattierschema F. Wir gucken mal so, was für Arten von Staatsoberhäupter gibt es und wann kann es tatsächlich einen guten praktischen Nutzen haben, wenn die dann auch fallen mit dem Vaterland. Und dann versuchen wir herzuleiten auf der einen Seite, dass sozusagen die Fälle, wo es einen praktischen Nutzen hat, häufiger vorkommen und die Fälle, wo es einen negativen praktischen Nutzen hat, seltener vorkommen. Und die andere Seite versucht so ein bisschen das Gegenteil.
Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Thema auf so einer utilitaristischen Metrik debattiert hätte von nützt es oder nützt es nicht. Weil für mich der Begriff ehrenvoll wenig mit Nutzen zu tun hat.
Ja, total.
Also ich finde den Ehrbegriff generell wild, muss ich sagen. Weil ich ist mir sehr unklar, was fällt unter Ehre, was ist ehrenhaft. Aber ja.
Ja, also ja, mehrere Sachen dazu. Erstmal, mir scheint auch die sinnvollere Strategie zu sein, nicht über einen praktischen Nutzen da zu kommen. Ich sag mal, die Teams, die das gemacht haben, haben die Debatte auch nicht gewonnen. So, ne? Aber Im Übrigen werde ich jetzt
Warte,
vielleicht
kurz,
auch den
hast du die
Tipps.
Debatte gewonnen?
Ja, das ist mir jetzt sehr unangenehm.
Nee, schau es uns dann, Brian.
Man tut den Teams in der eröffnenden Hälfte auch Unrecht. Die haben durchaus auch versucht, auch sogenannte Prinzipienargumente zu finden. Aber die hatten eben auch diese praktischen Komponenten drin, von denen ich gesprochen habe. Und in der schließenden Hälfte, in der eben dann nochmal zwei Philosophen saßen, Viktor und ich unter anderem, hat dann so der Fokus sich so ein bisschen, ja, davon weggedriftet, was, und ein bisschen mal so ein bisschen geguckt, was ist richtig, vielleicht auch, was ist ehrenvoll. Ja, weiß nicht, wie viel soll ich da jetzt noch weiter
Nee,
ausführen?
erzähl gerne, welche Argumente da vor allem in der Closing dann nochmal aufeinander getroffen sind, weil ich finde es interessant. Ich finde, also so, ich würde, glaube ich, die sehr viel Vorbereitungszeit verschwenden und dann feststellen, dass es vielleicht gar nicht gut eingesetzte Zeit wird, darüber nachzudenken, wie ich ehrenvoll
Ja,
debattieren würde.
also ich habe da erstmal nicht so viel über ehrenvoll nachgedacht, sondern über richtig. Ist dann vielleicht für mich als Philosoph auch ein bisschen zugänglicher gewesen.
Ja.
Ich habe dann argumentiert, dass es nicht richtig ist, mit einem Prinzip der Gleichheit im Grunde genommen.
Ja.
Also ich habe gesagt, so, ne, idealerweise sind Staatsoberhäupter auch Menschen und es existiert bestimmt eine Gleichheit für die Menschen. Und es kann nicht sein, dass nur irgendwie was moralisch richtig ist, speziell sozusagen für die Staatsoberhäupter, weil die im Guten wie im Schlechten sozusagen gleich sein sollen,
Ah, du sagst
wie die alle
sozusagen,
anderen
es besteht
Menschen.
eine Gleichheit zwischen der Bevölkerung und dem
Ja.
Staatsoberhaupt. Und wenn wir nicht erwarten, dass die Bevölkerung mit dem Vaterland
Ja.
untergeht, dann können wir nicht erwarten,
Ja.
dass der Staatsoberhaupt mit dem
Ga ganz
Vaterland
genau.
untergeht.
Das war so
Okay.
die Grundidee des Argumentes. Und die Gegenseite hat ein bisschen darüber gesprochen, warum eben ein Staatsoberhaupt ungleich ist. Ja, also da gibt es ja auch
Ja.
gute Argumente, vielleicht insbesondere in Demokratien, wo die sehr, sehr, sehr viele Privilegien haben, die den Rest der Bevölkerung nicht hat. Und dann kann man auch eben daraus herleiten, dadurch, dass die eben diese Privilegien haben und diese besondere Stellung, dass es dann auch andere moralische Rechte und Pflichten für die gibt. Ja, das
Ja.
war so die Sache in dem Bereich, was ist richtig. Und ich glaube, was wir dann in so einem Bereich ehrenvoll noch eingebracht haben, ist, auf welche Art und Weise man am besten Verantwortung übernimmt. Und ich glaube, man kann argumentieren, dass die ehrenvollere Art und Weise ist, Verantwortung so für einen Staat zu übernehmen, ist, ja, indem man noch lebt,
Ja.
indem man vielleicht sich kritisch auseinandersetzt, indem man Verantwortung übernimmt, indem man irgendwie zurücktritt, indem man Wiedergutmachung betreibt, je nachdem, was vorgefallen ist. Das ist ja nicht spezifiziert. Es kann ja auch sein, dass ein Staatsoberhaupt eigentlich der Aggressor war und dann aber irgendwie den Krieg verliert oder dass das Vaterland fällt, sozusagen
Ja.
in der Formulierung, die die CAs hier gewählt haben. Und dass dann vielleicht ehrenvoll ist, sich vor Gericht zum Beispiel zu verantworten oder so etwas. Ja,
Ja.
das schienen mir noch so ein paar Komponenten, die man einbringen kann.
Ja.
Andererseits, klar, kann man auch sagen, vielleicht ist dann auch irgendeine Art von sich umbringen lassen, zu fallen mit dem Vaterland, auch eine ganz besondere Art und Weise, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, sehr spannend. Ja, ich habe mir zwei Themen aufgeschrieben, die ich über die Jahre zum Thema Philosophie debattiert habe oder gestellt habe, die ich interessant finde. Philosophie-Motions sind tatsächlich eigentlich meine Lieblingsart von Motion, weil ich finde immer, es ist, also so, ich debattiere auch gerne über Alltagspolitik, aber das mache ich halt so auch im Alltag viel. Während ich es beim Debattieren oft schön finde, sich mit so grundsätzlichen Fragen auseinanderzusetzen. Mein bis heute Lieblingsthema, das 2018, ich bin alt, auf der DDM in Jena gestellt wurde, auch von einem Panel mit Marion, und ich verdächtige ein bisschen Marion, dass das ihr Thema auch war das mit den Kindern und den Felsen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst.
Ja, ich habe es nicht debattiert. Ich war damals schon im Debattieren, aber nicht auf dieser spezifischen DDM.
Ja.
Aber ich glaube, ich habe es grob im Kopf.
Ja, also es ist sozusagen für die ZuhörerInnen, man ist in einem Boot auf dem Meer und es gibt zwei Felsen. Auf dem einen Felsen ist das eigene Kind und auf dem anderen Felsen sind zwei fremde Kinder. Man kann nur zu einem Felsen fahren und die Menschen, die auf dem Felsen sind, oder den Menschen, die auf dem Felsen ist, retten. Das Thema war dann, dieses Haus würde die zwei fremden Kinder retten, anstatt das eigene Kind zu retten. Oder umgekehrt. Aber so, ihr versteht das Prinzip dieser Motion. Und ich fand wir haben damals einfach so eine sehr schnödes 2 ist größer als 1 Argument gefahren. Aber umso länger und umso öfter ich über dieses Thema nachdenke, umso mehr Ebenen, finde ich, hat das, die ich unfassbar interessant finde.
War das denn eine Akteursdebatte?
Ja, ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube schon.
Ja.
Und das ist schon interessant, ne? Also, weil es hat so dieses Ding von familiäre Beziehungen versus, ja, zwei ist größer als eins versus gesellschaftliche Verantwortung. Was für eine in was für einer Gesellschaft leben wir, in der man eher sein eigenes Kind als zwei Fremde rettet, oder in welcher Gesellschaft leben wir, in der man zwei Fremde lieber rettet? Was sagt das Kindern darüber, dass die Eltern einen im Zweifel im Stich lassen, wenn es dem größeren Nutzen dient? Und das auch in der Metaphorik zu debattieren, fand ich sehr interessant. Oder
Ja.
finde ich sehr interessant bis heute.
Ja. Also ich glaube, was ich spannend finde auf die utilitaristische, wenn man sozusagen den sagt, zwei ist mehr als eins, vielleicht auch so ein bisschen wie in dem Thema, was wir eben schon besprochen haben, mit der Variante des Trolley-Problems, wo man sagt, aha, fünf Oberstufenschülerinnen sind mehr als zwei, das mehr als zwei Gleisarbeiter. Das sagt sich relativ schnell. Ich glaube, der eigentliche Burden, die eigentliche Beweislast in dieser Debatte ist dann auch zu sagen, aber warum ist das so das ausschlaggebende Prinzip? Also warum ist jetzt so ein Prinzip, was du sagst, gut, fünf ist mehr als zwei, deswegen sollten wir die fünf retten. Warum ist dieses Prinzip so plausibel? Und ja, das ist sozusagen ein bisschen die Herausforderung. Und da spielen, glaube ich, die Sachen eine Rolle, die du da gerade angesprochen hast. Also eine gute Leitfrage dafür ist immer, in was für einer Welt wollen wir leben? Ja? In einer Welt sozusagen, wo Leute nach diesem Prinzip leben oder vielleicht nach einem anderen Prinzip. Warum ist eine Welt, in der wir nach diesem Prinzip leben, besonders wünschenswert oder eben nicht wünschenswert?
Ja, ich glaube, Leute vergessen und debattieren auch schnell, dass. Also, ich glaube, im Debattieren wird es immer so behandelt: Utilitarismus ist die Metrik, wie man rational Dinge abwägt, und alles andere sind weirde Prinzipienargumente. Und man vergisst dabei ja, dass Utilitarismus in dem Sinne genauso ein Prinzip ist, wie jede andere Moralphilosophie auch. Und in dieser Debatte spielen natürlich viele Prinzipien, auch Verantwortung gegenüber dem eigenen Kind eine Rolle, finde ich immer
Ja.
noch sehr interessant, ja.
Ja. Ja, ich glaube, Utilitarismus eignet sich sehr, sehr gut zum Debattieren für die meisten Debatten sozusagen als Metrik,
Ja.
weil das so wahnsinnig gut vergleichbar ist. Also,
Ja, das
weil
stimmt.
man so mehr oder weniger quantifiziert, also so gut das eben möglich ist in der
Ja.
Kürze Debatte, ohne wirklich die Fakten checken zu können. Und weil man ja auch im Debattieren feststellen will, welches Team gewinnt. Und dann kann man
Ja.
sagen, naja gut, das Team, das uns den größten
Ja.
praktischen Schaden hergeleitet hat, gewinnt dann eben
Ja.
die Debatte. Aber es ist durchaus so, dass man sich auch wirklich zwischendurch mal fragen muss, ist das das einzige Prinzip? Und man kann das Prinzip auch gut finden und auch plausibel finden und absolut. Aber ich glaube, dass in diesen Philosophiedebatten genau das dann so der Burden ist. Und vielleicht war es ja auch von unserem CA-Panel damals in Köln so ein bisschen so eine erzieherische Maßnahme. Gibt uns
Ja.
mal Gründe, warum Utilitarismus so toll ist. Ihr benutzt das ja immer.
Ja, nice. Es gibt übrigens ein sehr, sehr witziges, es gibt, glaube ich, einen internationalen Debattierworkshop, der heißt How to Pop the Utilitarian Bubble. Und Schritt 1 ist Don't. Und Schritt 2 dann erklärt er, wie man es sozusagen macht. Aber es ist auf jeden Fall interessant, ja.
Würde ich auch nicht empfehlen. Wie gesagt, es hat ja auch diesen Grund durch
Ja.
die bessere Vergleichbarkeit.
Ja.
Und ich finde auch, dass die tatsächlich die utilitaristischen Argumente erstmal eine intuitive Überzeugungskraft entwickeln und dass die so relativ straightforward zu bauen sind.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde jetzt nicht noch auf das zweite Thema eingehen, das ich mir rausgesucht habe. Theoretisch war mal angedacht, diese Podcasts auf eine Länge von 30 Minuten zu begrenzen, was gar nicht funktioniert, wenn man Debattierern kein festes Zeitlimit setzt und ihnen sagt, danach gibt es Punktabzug, meine Freunde. Aber das ist sehr viel auch meine Schuld, ne? Ich bin da auch ganz, ganz scheiße drin. Okay, lass uns das dritte machen, worüber wir heute reden wollten. Ein ganz praktisches Beispiel von einem Thema, das ich gestellt habe. Das heißt, wenn Brian es kacke findet, kann er mir die Schuld dran geben und ich muss nicht irgendwie sagen, das haben andere Leute gestellt. Und Brian hat es auch debattiert, auch relativ recent. By the way, wir nehmen diesen Podcast am 13.06. auf, nur weil ich manchmal ein bisschen länger brauche, um zu cutten. Und ich meine, wenn man dann gerade aktuelle politische Probleme bespricht, ist das was anderes als Philosophie, aber so eine grobe Richtlinie ist es vielleicht trotzdem. Und das Thema habe ich auf der CD Magdeburg gestellt. Ich glaube, wir haben es ins Halbfinale gesetzt dann. Und es war: Sollten wir uns Gustav Ganz als unglückliche Person vorstellen, inklusive Factsheet? Weil Gustav Ganz ist sehr lucky in seinem Leben. Wir haben versucht, so ein bisschen zwischen lucky und happy zu unterscheiden. Er ist sehr lucky, also ihm fallen die Dinge sozusagen ein bisschen in den Schoß. Und die Frage ist jetzt natürlich so ein bisschen, ja, was macht einen das happy, wenn man lucky ist? Genau, ich glaube, das Thema hatte eine sehr lange Genese, vor allem das Factsheet, denn das Thema, das ich ursprünglich vorgeschlagen habe, war: Ist Leid für ein bedeutungsvolles Leben notwendig? Und Sven und Arvid, mit denen ich zusammen CA habe, haben gesagt, das ist ein bisschen sehr abstrakt im Raum, was ich auch verstehen kann. Und dann kam es eben zu dem Gustav-Ganz-Thema, das ich in der Form auch wirklich sehr schön finde. Aber ja, du hast es debattiert im Halbfinale. Was war dein Eindruck?
Ja, ganz, ganz interessant. Wir haben damals im Halbfinale, wie dann Dario in seiner Schlussrede sortiert hat, so ein bisschen zwei Debatten in einer geführt. Einerseits die Debatte, ist Gustav Ganz glücklich im Sinne vom Happy? Und die andere Frage, was wäre sozusagen das bessere Narrativ? Also ist es irgendwie sinnvoll, wenn wir ja den Menschen sozusagen die Art und Weise, wie Gustav Ganz lebt oder Gustav Ganz Leben als Vorbild oder so, als Art und Weise, wie man glücklich ist oder sozusagen, ja, Leuten sagen so, das ist, aber das war jetzt sehr schlecht formuliert.
Nee, ich verstehe schon, also ich verstehe sehr, was du meinst. Und das waren auch tatsächlich die zwei Fragen, an der wir die Debatte aufgehängt haben, als wir das gecasefiled haben. Nämlich die eine Frage, ist er glücklich oder ist er es nicht? Und die zweite Frage, was für ein Narrativ wollen wir in der
Ja.
Gesellschaft verbreiten? Was wollen wir Leuten sagen, na, den Leuten, denen alles in den Schoß fällt, die sind eigentlich unglücklich oder die sind sehr glücklich? Und das sind, glaube ich, beides spannende Debattenebenen, die nicht immer miteinander interagieren,
Ja,
wenig wahrscheinlich
das war
sogar.
so ein bisschen eine Situation in der Debatte,
Situation, ja,
dass
fair.
natürlich wir als Regierung haben das aufgesetzt als ist er glücklich und die Opposition hat die Debatte erstmal aufgesetzt als ja, was ist das bessere Narrativ? Aber ja, insgesamt hat das funktioniert. Also es sind beides sehr spannende Fragen. Ich glaube, was das bessere Narrativ ist, ist nicht so eine stark philosophische Frage. Das ist wieder so klassisches Debattieren. Warum geht es so, welches Narrativ hat den besseren praktischen Nutzen? Ich glaube, die philosophisch interessantere Frage ist, ja, was ist Glück eigentlich? Und was hat das zu tun mit Glück haben, mit Luck? Das ist auch eine Fragestellung, die philosophisch immer eine große Rolle gespielt hat. Und ich glaube aber so, dass die Standardmeinung in der Philosophie ist, dieses Glück haben, lucky sein und sowas, das ist nicht wirklich Happiness, also das ist nicht das.
Magst du da elaboraten, was da so die Begründung dahinter ist? Also warum man sagt, Glück und also Happy und Lucky sind zwei verschiedene Dinge. Was ist
Ja.
die Standardmeinung in der Philosophie dazu, was Glück konstituiert?
Ja, das ist wahnsinnig schwierig zu greifen tatsächlich. So grob würde ich das sagen. Es ist näher an Zufriedenheit. Einfach so ein bisschen so eine Art Lebensgefühl, irgendwie so ein gelungenes Leben zu führen. Eine gewisse Art von Grundwohlbefinden sein, was ein bisschen vielleicht auch unabhängig ist von äußeren Umständen.
Ich glaube, meine Intuition wäre zu sagen, Glück ist zeitstabiler. Also Glück
Ja.
ist ein mittelfristigeres oder langfristigeres Konstrukt, das einfach nicht zu sehr davon berührt ist, wenn mal was Schlechtes passiert.
Ja.
Weil sozusagen dieses tägliche, heute habe ich einen guten Tag, heute habe ich einen schlechten Tag, hat eigentlich wenig mit Glück zu tun. Sondern bei Glück würde ich halt davon sagen, wenn ich dann nach so 3 Jahren sage, so wann war ich die letzten 3 Jahre glücklich und sage so,
Ja.
wenn man es mal über den Daumen peilt, ja.
Ja, ich glaube, das habe ich so auch als Bild genommen in meiner Rede. Wir müssen uns fragen, so wenn Gustav Ganz auf dem Sterbebett liegt, ja, hat er das Gefühl so, ja, ich hatte ein richtig, richtig gelungenes Leben. Bin richtig zufrieden damit, wie die Dinge waren und wie ich mein Leben geführt habe. Ja, ich glaube, das sind so die spannenden Fragestellungen und vielleicht in dem Zusammenhang, vielleicht ist das auch noch was anderes. Man muss vielleicht auch mal ein bisschen unterscheiden zwischen Glück und Sinn. Also, ne, so Lucky ist das auf jeden Fall nicht Sinn, aber es kann manchmal sein, dass wir, wenn wir extrem sinnstiftenden Tätigkeiten nachgehen, ja, wenn wir das Gefühl haben, dass wir sehr stark gebraucht werden oder dass wir irgendwie was machen, was nur wir machen können, etwas, wo wir nicht austauschbar sind, sozusagen, wo ich zum Beispiel der Welt den Brian-Faktor gebe, wenn du der Welt sozusagen den Chiara-Faktor gibst, irgendwas Besonderes zu machen. Auch wenn dann das auch mal mit ein bisschen Pech und ein bisschen Leid verbunden ist, aber dass das irgendwie ist, was eher dazu beiträgt, ja, oder eher relevant dafür ist, ja, dass man irgendwie Sinn hat, Purpose im Leben, dass das irgendwie eher dazu beiträgt, diese Happiness, diese Zufriedenheit zu erreichen und auf dem Sterbebett dann zu sagen, so ja, ich habe ein sehr gelungenes Leben.
Stellt natürlich sehr viele grundsätzliche Fragen. Also was ist der Sinn? Wenn Sinnhaftigkeit, eine Metrik ist immer
Ja.
die Frage, was ist Sinn? Also nicht nur was ist Sinn, sondern was ist der Sinn des Lebens? Und dann kommt man schon zu, ja, wirklich hoch theoretischen und auch persönlichen ja, Gebieten, Gefilde, weiß ich nicht. Aber was, also was würdest du sagen über so die vielen Philosophie-Themen, die du jetzt im Debattieren debattiert hast? Was sind so Sachen, die dir dabei geholfen haben, darin gut zu sein? Was hast du über die Zeit daraus gelernt? Was sind so Sachen, wo du sagen würdest, da habe ich in meinem Philosophiestudium gelernt, so geht man das am besten an, oder das hat mir alles gar nichts gebracht. Zum Schluss muss man ein guter Debattierer sein. Ich
Ja.
weiß nicht.
Also bei dem Gustav Ganz-Thema, sehr schön, da war, glaube ich, die Strategie OPD-Reden. Also, ich habe Anekdoten erzählt über meinen Bruder, wie ich mal in einer Situation für meinen Bruder besonders da war und argumentiert, das ist ein Gefühl, was Gustav Ganz nicht empfinden kann oder zumindest nicht empfindet und schlechte Anreize hat, das zu empfinden, weil ihm irgendwie alles in den Schoß fällt. Ja, aber es ist unterschiedlich. Generell würde ich sagen, um so ein bisschen auch so Prinzipien zu Argumente zu machen oder zu hinterfragen, warum ein bestimmtes Prinzip gilt, auch wenn es Utilitarismus ist, da ist die Strategie, mit Analogien zu arbeiten. Also wir haben viele Fälle, wo wir eine ganz starke moralische Intuition haben, was das Richtige ist. Und dann müssen wir sozusagen mit dieser Intuition begründen, warum die dann auch in der Situation, die wir debattieren, gilt. Ne? Also so ein Klassiker, wenn man Trolley-Problem hat, dann kann man mal sagen, so, gut, wir finden es jetzt falsch, irgendwie einer lebenden Person Organe zu entreißen, auch wenn wir damit irgendwie die Organe dann in verschiedenen Menschen einpflanzen können und damit mehr Menschen retten können. Und das finden wir falsch. Und dann zu sagen, naja, das Trolley-Problem ist absolut analog dazu. Also im Grunde, wir opfern eine Person, um das Leben anderer zu retten. Und wenn wir das in einem Fall falsch finden und der Fall analog ist, dann muss es auch in dem anderen Fall falsch sein.
Ja, so habe ich das tatsächlich auch gelernt. Wir haben das irgendwann mal, also ich war ja selten, wirklich selten erste Rednerin. Und als wir 2019 für die DDM trainiert haben, haben wir das auch mal so auseinandergenommen. Das kam, glaube ich, auch aus irgendeinem Workshop aus dem internationalen Debattieren. Also erst sozusagen das Prinzip zu abstrahieren, zu sagen, worum geht's hier? Leben gegeneinander aufwägen, ne? Also so in dem Fall des Trolley-Problems und des modifizierten Trolley-Problems, dann zu sagen, okay, was gibt es für Analogien, die wir intuitiv falsch oder richtig finden? Und dann eben diesen Schluss zu machen von, ah, okay, hier, das ist analog. Wenn wir das in der einen Welt schlecht finden, sollten wir es auch in der anderen Welt schlecht finden. Also im Sinne von, hier in diesem Beispiel können wir sehen, dass wir darüber nachdenken, Leben gegeneinander abzuwägen. Wenn wir eine Person haben, der könnten wir alle Organe entnehmen. Die ist gesund, würde normalerweise überleben. Wir könnten ihr alle Organe entnehmen. Dann können 5 Menschen das Leben gerettet werden. Haben wir ein intuitiv ganz starkes Gefühl dagegen, weil wir sagen, das macht man nicht. Körperliche Unversehrtheit, das geht einfach, also das ist einfach nicht fair, gerecht, was auch immer. Und dann zu sagen, naja, was ist ja hier im Grunde analog, indem wir hier 2 Leute opfern, damit 5 leben können, ist das eben ja unmoralisch an der Stelle. Ich frage mich dann immer, wir machen in den moralphilosophischen Debatten so viel mit Intuition, und die ist ja auch furchtbar kulturell verschieden. Also nicht
Ja.
zwingend, aber so Intuition ist ja jetzt nicht immer das beste Argument auch für irgendwas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine sehr grundsätzliche Frage und ein grundsätzliches Störgefühl, das ich manchmal mit der Intuition habe. Ich glaube, es ist immer noch die richtige Strategie für Debatten. Don't get me wrong. Ich glaube, es ist für mich immer so eine grundlegende Frage
Das ist
manchmal.
eine Frage, die metaphilosophisch total interessant ist, zu der ich sogar ein bisschen was sagen kann, wo ich mich ein bisschen wohler mitfühle. Es ist so, dass Philosophie kann ja jetzt nicht so Experimente machen wie in der Naturwissenschaft. Und die Theorien, die wir aufstellen, also so eine Moraltheorie wie Utilitarismus oder deontologische Ethik, die wollen sozusagen in einem Prinzip festhalten, dass man aus einem Prinzip ableiten kann, was in jeder konkreten einzelnen Situation die richtige Handlung ist. Und die muss sich dann messen lassen an unseren Intuitionen. Ne? Also zum Beispiel, Deontologie irgendwie sagt, es ist moralisch falsch zu lügen, auch wenn mich der Mörder fragt, ob sein Opfer sich in diesem Haus versteckt. Und dann sagt so unsere Intuition, aber das ist falsch. Und die Theorie sagt aber was anderes. Die Theorie sagt, es ist richtig, hier die Wahrheit zu sagen. Dann können wir so ein bisschen diese Intuition sozusagen müssen wir auch in der Philosophie schon ernst nehmen, um die Theorie zu bewerten. Und man kann immer sagen, ja, diese Intuitionen, die variieren so ein bisschen von Kultur und Kultur. Das ist sicherlich richtig, aber die Hoffnung ist, dass es gerade auch im Moralbereich so ein paar Intuitionen gibt, die geteilt werden, auch von unterschiedlichen Kulturen.
Also eine Art
Und
intuitive Axiome.
ja, genau. Und die müssen wir dann ernst nehmen als Daten. Und also selbst wenn Philosophierende das machen, auch in der akademischen Philosophie, dann denke ich, ist es auf jeden Fall auch angemessen, das in Debatten zu machen und daraus versuchen, Überzeugungskraft zu gewinnen.
Ja, voll, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass es auf jeden Fall die richtige Strategie für Debatten ist. Das waren immer nur so Sachen, die ich mich immer so ein bisschen gefragt habe. Warum ausgerechnet Intuition? Warum nicht, weiß nicht, irgendwas anderes?
Ja, wir haben ja nichts. Also, also
Ja,
das
fair.
ist ja das Ding, generell beim Argumentieren, da versucht man ja aus, also sozusagen Dingen, die wir jetzt schon plausibel sind, Schlussfolgerungen zu ziehen, sodass wir dann als rational vernunftbegabte Wesen sozusagen uns mehr oder weniger gezwungen fühlen, wenn wir die Prämissen akzeptieren, dass wir auch die Konklusionen akzeptieren. Und
Ja.
wenn wir, sage ich mal, Intuitionen haben, die sehr stark sind, dann bedeutet das, dass etwas ist, was wir erstmal intuitiv sehr plausibel finden,
Ja.
was wir richtig finden. Und wenn wir daraus bestimmte Schlussfolgerungen ziehen können, dann, ja, dann ist das eigentlich eine ganz gute Strategie, um ein Argument aufzubauen.
Ja. Eine letzte Frage, glaube ich, habe ich noch, mit der man das vielleicht abschließen kann oder eine neue Diskussion lostritt. Wir werden sehen. Ich habe mal, also wie gesagt, mein ganzes philosophisches Wissen basiert auf bösem Halbwissen, von
Meins
dem, was ich
auch.
eben debattiere. Genau, er macht einen Doktor in Philosophie, aber alles gefährliches Halbwissen. Mein Wissen basiert tatsächlich darauf, was ich im Debattieren gelernt habe, was ich irgendwo mal gelesen habe. Und ich habe mal so eine Introduction into Philosophy während Corona gemacht. Was ich da ganz interessant finde, war die Unterscheidung zwischen Subjektivismus und Objektivismus in der Moralphilosophie. Also sich zu fragen, gibt es eine objektiv richtige Moral oder ist jegliche Form von Moralverständnis subjektiv? Also ich glaube, vereinfacht zu sagen, gibt es eine Übermoral, auf die wir entweder zugreifen können, wo wir wissen können, okay, das ist die richtige Moral, oder halt nicht darauf zugreifen können. Das war meines Verständnisses nach die Unterscheidungen dann des moralischen Objektivismus. Oder ist Moral völlig subjektiv und konstruiert? Also konstruiert sich jeder seine eigene Moral und sowas wie eine übergeordnete Moral gibt es gar nicht. Das fand ich immer sehr, einen sehr interessanten Gedanken. Ja, ich wollte mal fragen, ob du da irgendwelche Hot Takes du hast. Irgendwie spicy philosophical Hot
Ja,
Takes oder eine Meinung oder irgendwas.
das
Ja.
ist, das ist natürlich wahrscheinlich philosophisch eine sehr kontroverse Frage. Es hängt immer ein bisschen davon ab. Also mein Zugang dazu ich mache viel auch Metaphysik und auch Sprachphilosophie. Und es ist normalerweise so, wenn wir Aussagen also deskriptive Aussagen über die Welt haben, sowas wie Schnee ist weiß, dann ist dieser Satz wahr, weil die Welt so ist, dass Schnee weiß ist. Und ich bin da so ein bisschen so ein Realist, wie man das bei uns nennt. Also ich sage, es gibt bestimmte Moralaussagen, die halte ich auch für wahr. Zum Beispiel, es ist moralisch falsch, Unschuldige zu töten. Und dann habe ich auch das Gefühl, ja, es gibt irgendwie eine moralische objektive Tatsache in der Welt. Ja, die ist vielleicht nicht materiell, aber die gibt es. Und die macht diesen Satz, es ist moralisch falsch, Unschuldige zu töten, wahr. Analog dazu, wie die Tatsache, dass Schnee weiß ist, den Satz, Schnee ist weiß, wahr macht. Da bin ich sozusagen ja moralischer Realist oder Objektivist, wie du gesagt hast. Das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist ein bisschen mein Hot Take. Aber das ist vielleicht eher so ein bisschen begründet daraus, dass das so ein schönes philosophisches Weltbild ergeben könnte, wenn man das annimmt. Darüber hinaus habe ich jetzt keine so starken Argumente,
Nee,
warum man das teilen
es
sollte.
ist einfach eine Sache, die ich interessant fand und auf die ich nie gekommen bin, dich die mal zu fragen, außerhalb dieses Podcasts. Aber deswegen macht man ja, glaube ich, einen Podcast, damit man Dinge bequatschen kann. Genau, ich würde sagen,
Das können wir
wir.
auch ohne Podcast.
Das machen wir wahrscheinlich auch in diesem Urlaub noch. Ja, ich glaube, das ist eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, bevor wir jetzt zu sehr in metaphilosophische Debatten abrutschen. Danke für deine Zeit, Brian, und danke für diese hilfreichen Tipps.
Sehr gerne.